Schönen guten Morgen. Ich würde gerne noch beten mit uns vor der Predigt. Ja, großer Gott, wir kommen vor dich, wir glauben an dich als die Liebe in Person, als ja, dreieiniger Gott, der ewige Liebe untereinander hat und der uns mit hineinnimmt, der uns teilhaben lässt an dieser Liebe. Und du hast Liebe zu uns, du hast Liebe zu deiner Schöpfung und dafür loben und preisen wir dich und danken wir dir und bitten dich, dass du ja weiterhin uns wirkst, dass du uns in dieser Liebe bewahrst und ja, du uns auch heute Morgen ja, zu uns redest, du gegenwärtig bist in unserer Mitte, in jedem von uns und du uns ausrichtest für die Woche, dass wir auch da mit dir gehen, auf dich schauen und ja, teilhaben dürfen an deiner Liebe und an deinem Segen. Amen. Liebe Gemeinde, Werner hat es vorhin uns berichtet, dass Hannah Klein heimgegangen ist. Und viele von euch hat das diese Woche beschäftigt oder beschäftigt euch vielleicht auch jetzt noch. Und auch mich hat es dazu gebracht, auch heute in der Predigt darauf einzugehen, auch weil ich ehrlich gesagt selber nicht wusste, wie ich richtig damit umgehen soll, wie ich damit klarkommen soll. Ich wusste nicht oder weiß nicht, wie man das ohne Gott und ohne sein Wort schaffen kann. Deshalb habe ich einen passenden Text gewählt, der mir in den letzten Jahren sehr wichtig wurde. Ich hatte als Kind wenig mit dem Tod zu tun. Meine Oma starb, als ich 12 Jahre alt war. Mehr Todesfälle gab es in unserer Familie nicht. Als Jugendlicher starb ein guter Freund von mir. Da wurde es zum ersten Mal greifbar. Ein geliebter Mensch ist einfach nicht mehr da. In den letzten 5 Jahren verlor meine Frau Hannah ihre Eltern. Und ich hatte tolle Schwiegereltern, aber ich konnte sie viel zu wenig kennenlernen. Und während dieser Zeit stieß ich auf das 15. Kapitel im 1. Korintherbrief. Und dort fand ich Wahrheiten, die es sonst einfach nirgends in dieser Welt zu finden gibt. Eine unfassbare Hoffnung, stärker als der Tod, stärker als alles. Denn Jesus lebt und mit ihm auch wir. Jesus lebt mit ihm auch wir. Und ich würde euch da gerne mit hineinnehmen und diese Verse nacheinander durchgehen. Bis zum 15. Kapitel im 1. Korintherbrief hat Paulus die Korinther ganz viel ermahnt für ihr schlechtes Leben. Das musste er ansprechen. Sie sind unmoralisch und egoistisch, leben in Streit, falscher Sexualität und Götzendienst. Und dann kommt er in Kapitel 15 zu etwas anderem, zu dem, was eigentlich ihre Grundlage ist und zu dem, woraus sie eigentlich leben sollen. Es geht um das Evangelium. Die gute Nachricht, die Gott auch für die Korinther hat und das, obwohl die Korinther so unmoralisch sind. Paulus kann sagen in den ersten 2 Versen: Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet. Das Evangelium ist die Quelle, in der die Korinther leben. Und das Evangelium ist so wichtig, dass es Paulus den Korinthern auch immer wieder sagt. Es heißt hier zweimal sinngemäß: Ich erzähle euch jetzt, was ich euch schon mal erzählt habe. Also am Anfang: Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe. Und dann auch in Vers 3: Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Und dann Doppelpunkt. Und dann sagt er es ihnen nochmal. Also er hat es ihnen schon gepredigt, als er bei ihnen war. Und es war auch das, was er vor allem anderen ihnen gesagt hat. Das Evangelium hat Priorität. Deshalb schreibt Paulus auch im Brief nochmal darüber. Als Christen, auch Christen brauchen ständig das Evangelium. Es ist die Quelle eines Lebens eines Christen. Und ab Vers 3 nennt Paulus dann den Inhalt des Evangeliums. Er nennt historische Tatsachen. Vers 3 geht es weiter. Doppelpunkt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach den Schriften. Aber das ist das Evangelium. Jesus starb an unserer Stelle. Wir haben gesündigt, wir haben Gottes Zorn und den Tod verdient. Aber Jesus starb. Und für Gott ist der Tod von Jesus wie unser Tod. Jesu Tod bewirkt Versöhnung zwischen Gott und uns. Wenn Gott uns anschaut, sieht er nicht mehr unsere Sünde, sondern er sieht den perfekten Jesus in uns. Und weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist, ist die Sünde wirklich weg. Und es ist wirklich ein neues Leben da. Warum können wir dem glauben? Das führt Paulus dann aus. Er nennt Zeugen und Hinweise, dass das wirklich so stattgefunden hat. Das erste hatte er schon in diesen Versen gesagt. Es passierte nach den Schriften. Das Alte Testament hat es vorausgesagt. Und dann weiter in Vers 5. Und dass er Kephas erschienen ist, also Jesus, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Also Jesus war gestorben, aber wieder auferstanden und davon gab es viele Augenzeugen. Menschen haben gesehen, dass Jesus starb und Menschen haben gesehen, dass er danach wieder lebendig war. Und es waren nicht nur ein paar, sondern wirklich viele. Einige von ihnen lebten damals noch. Sie hätte man fragen können, hast du Jesus wirklich nochmal lebendig gesehen? Und dann nennt Paulus einen dritten Hinweis. Er selbst. Vers 8. Zuletzt aber von allen gewissermaßen einer unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Paulus verfolgte früher die Christen und das mit Überzeugung. Es gab nichts, was ihn davon abbringen konnte. Und Jahre später ist er der größte Missionar der Christen. Wie kann das sein? Jesus selbst begegnete ihm und das veränderte sein Leben. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist so wunderschön. Nichts anderes zählt. Gottes Gnade reicht. Und Gottes Gnade arbeitet. Sie macht uns Christen zu dem, was wir sind. Und wir sind Stolperer auf dem Weg zum Himmel. So hat es Doyle Klaassen, der ehemalige Leiter der Bibelschule Brake, immer gesagt. Wir sind Stolperer auf dem Weg zum Himmel. Hannah Klein hat dieses Ziel erreicht. Und es hat mich sehr bewegt, wie ihre Familie sie beschrieben hat. Und viele von euch kannten sie, da muss ich nicht viel zu ihr sagen. Ihr werdet sie gut vor Augen haben und ihr Wesen und ihr Leben sprechen da laut, wie sie aufgrund der Gnade Gottes ist, was sie ist. Für alle wie mich, die sie nicht gut kannten, einige Sätze aus dem Familienkreis. Sie hat immer mehr gegeben, als sie bekommen hat. Sie hat immer viel geackert, auch in der Gemeinde. Ich kenne niemanden, der so ist wie sie. Ich kann nichts Negatives über sie sagen. So dankbar, so zufrieden, so umsorgend, so liebevoll. Sie hat nie geklagt, war nicht nachtragend und hat immer das Gute gesehen. Und für mich ist auch bei dieser Beschreibung und ja, von dem, was ich von ihr gehört habe, die einzige Erklärung, sie muss Jesus begegnet sein. Er lebt und hat in ihr gewirkt. Sie ist ein Vorbild der Treue, der Liebe zu Gott und dem Nächsten. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus, derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Was er in Hannah getan hat, kann er auch in uns schenken, Gnade Gottes, die uns zu dem macht, was wir sind. Stolperer auf dem Weg zum Himmel. Und da gehören auch die Korinther dazu. Das Evangelium ist auch ihre Grundlage. Aber die nächsten Verse zeigen, die Korinther sind dabei, diese Grundlage zu zerstören. Denn ohne Auferstehung Jesu gibt es kein Christsein. Und offensichtlich gab es in der Gemeinde in Korinth einige Leute, die sagten, es gibt keine Auferstehung der Toten. Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Also sie sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Worüber genau waren diese Leute jetzt skeptisch? Und im griechischen Denken gab es ganz verschiedene Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod. Und eine Vorstellung wurde dabei aber komplett abgelehnt. Menschen können nicht leibhaftig auferstehen. Vielleicht lebt noch die Seele irgendwie weiter. Aber der Mensch wird ganz sicher nicht noch einmal leibhaftig leben. Das käme einer Umkehrung des Todes gleich und das ist unmöglich. So etwas gibt es nicht. Der Tod kann nicht rückgängig gemacht werden. Paulus sagt, wenn das nicht möglich ist, dann kann es auch bei Jesus nicht passiert sein. Und dann fällt der christliche Glaube wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und das führt er in den nächsten Versen aus. Vers 13. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Also wenn man eine leibhaftige Auferstehung nicht für möglich hält, kann sie auch bei Jesus nicht passiert sein. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Also wenn auch Jesus nicht auferstanden ist, macht der ganze christliche Glaube keinen Sinn. Er ist leer und nutzlos. Vers 15. Wir, die Apostel, werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Also wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt und dann sind die Apostel Lügner. Sie verbreiten Lügen über Gott. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also wenn Jesus nicht auferstanden ist, sind unsere Sünden immer noch da. Das ganze Evangelium ist weg. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Gestorbene Christen wären für immer verloren. Und dann Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Wir wären bemitleidenswert, unser Leben würde einfach überhaupt keinen Sinn machen. Ohne die Auferstehung Jesu ist das christliche Leben nichts wert. Dann ist das Christsein eine leere Hoffnung und nicht lohnenswerter und richtiger, als auf irgendetwas anders seine Hoffnung zu setzen. Und liebe Gemeinde, so richtig greifbar wurde das für mich auch erst in dieser Woche. Denn bisher musste ich es nur selber glauben oder musste es höchstens anderen Christen sagen und auch meistens nicht im Angesicht des Todes. Aber diese Woche, diesen Schmerz, diese Trauer mitzubekommen von den Angehörigen von Hannah und dann eingesetzt zu sein als Botschafter Christi, der noch nie anderen bei einem Todesfall begleitet hat, aber dann da reingestellt zu sein, kein bisschen zu wissen, wie es dem Einzelnen geht, soll ich trösten, soll ich nicht sagen oder doch sagen, es gibt Hoffnung, auch wenn Hannah tot ist, es ist nicht das Ende. Ich musste viel an die Beisetzung denken, wo auch Menschen dabei sind, die nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, für die der Tod endgültig ist. Und alles sieht ja auch danach aus. Wie kann man da etwas anderes meinen? Tote stehen nicht wieder auf. Erzähl mir doch nichts von Jesus. Kann ich auch da sagen, Doch wir haben Hoffnung. Jesus ist von den Toten auferstanden. Steht mein Glaube auf festem Boden? Kann ich damit wirklich andere trösten? Es fühlte sich an wie ein Kampf gegen die mächtigsten Dinge, die es in dieser Welt gibt. Der Tod, der einem dann so real vor Augen steht. Und die Gottlosigkeit, die an den Möglichkeiten Gottes zweifelt. Nein, dem habe ich, dem haben wir nichts entgegenzusetzen. Und ja, ich glaube, so ist es. Ich kann keinen Trost geben. Wir können keinen Trost geben, keine Hoffnung spenden. Aber wir können zeigen, wo er zu finden ist. Und ich glaube, was Paulus gesagt hat, das stimmt. Trost ist bei dem dreieinigen Gott zu finden, bei dem Sohn, der von den Toten auferstanden ist. Der Heidelberger Katechismus beginnt mit folgenden Worten. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das, liebe Gemeinde, ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben, dass wir Jesus Christus gehören. Er ist unsere einzige Hoffnung in diesem Leben, bei allen Herausforderungen und Aufgaben, die uns unmöglich scheinen, denen wir nicht gewachsen sind, vor denen wir weglaufen wollen. Und Jesus ist unsere einzige Hoffnung für ein Leben nach dem Tod, für uns selber und für die, die uns anbefohlen sind. Wende dich an Jesus, wende dich an ihn im Leben und im Sterben. Wenn du weglaufen willst, komm zu Jesus, er lebt. Wenn er den Tod besiegen kann, kann er auch alles andere besiegen. Und wenn er den Tod besiegt hat, dann heißt das, dass er dich liebt, weil auch du vom Tod bedroht bist. Ohne Jesu Auferstehung gibt es kein Christsein. Und auch Paulus kommt bei dieser Frage zu einem Fazit und von da aus blickt er dann auf das große Bild. Die Auferstehung Jesu ist die Antwort Gottes auf unsere Sünde und unseren Tod. Und das führt er in den nächsten Versen aus. Und dazu lese ich Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Das ist sein Ausgangspunkt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Dafür hatte er vorher Zeugen genannt und darauf baut er jetzt auf und er entfaltet die großen Linien der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Er zeigt, was Gott mit der Auferstehung Jesu begonnen hat. Und dazu blickt er zuerst zurück zum Anfang der Weltgeschichte. Die Verse 21 und 22 jeweils der Anfang. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, Vers 22, denn wie in Adam alle sterben. Also durch Adam kam die Sünde und damit der Tod in die Welt. Beides lastet seitdem auf uns Menschen. Wie Adam haben auch wir gesündigt und Gott als Gott abgelehnt. Aber so wie das Schlechte damals begann, so antwortet Gott jetzt auf dieses Unheil mit der Auferstehung Jesu. Die beiden Verse jeweils der zweite Teil. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jesus Christus ist die Antwort Gottes auf unsere Sünde und unseren Tod. Jesu Auferstehung schenkt uns, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das, was so endgültig scheint, ist nicht mehr endgültig, weil Jesus mächtiger ist. Das bewirkt er durch seine Auferstehung. Mit seiner Auferstehung begann Gottes gewaltige Antwort auf unsere Sünde. Und das passiert für jeden, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. In Vers 22 hieß es, dass in Christus auch alle lebendig gemacht werden. Und das meint, dass wegen Jesu Auferstehung jeder Mensch auch auferstehen wird. Die Frage ist dabei nur, ob er bei Gott auferstehen wird und zu Gott auferstehen wird oder getrennt von ihm. Entscheidend dafür ist, ob man schon in diesem Leben zu ihm gehört hat. Und wenn man dann zu Jesus gehört, kann man auch das Gute tun, und die Sünde hinter sich lassen. Und das sagt Jesus selber und das ist da auch vorausgesetzt, wenn er sagt, die das Gute tun, dass sie zu Jesus gehören. In Johannes 5, Vers 28, da heißt es, wo Jesus sagt, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also jeder wird auferstehen, die einen zum Leben, die anderen zum Gericht. Und bei Paulus wird es auch ein bisschen deutlich, diese Reihenfolge in Vers 23, da heißt es, jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende. Also es gibt eine bestimmte Reihenfolge. Jesus ist eine eigene Kategorie. Mit ihm begann die Auferstehung zu einem Leben bei Gott. Dann gläubige Christen, die daran teilhaben, wenn Jesus wiederkommt. Und schließlich das Ende mit dem Gericht über alle Gottlosen. Und das alles ist dann der Beginn von Gottes großer Herrschaft in dieser Welt. Dann das Ende, wenn er Jesus das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Jesus wird Gerechtigkeit in dieser Welt schaffen. Gottes Herrlichkeit und Liebe werden sich ausbreiten. Er wird alle bösen und ungerechten Mächte und Personen beseitigen. Sie trifft Gottes heiliger Zorn. Und dazu zählt dann auch, wie es in Vers 26 heißt, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Den Tod wird er endgültig vernichten. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Mit diesem großen Siegeszug über den Tod hat Gott begonnen, als Jesus von den Toten auferstand. Und in den letzten zwei Versen nimmt uns Paulus dann noch ein bisschen mit rein in die Beziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Vers 27, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen ist, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, dem alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist. Also aus Liebe schenkt Gott Vater das ganze Universum seinem Sohn Jesus. Und aus Liebe ordnet sich der Sohn dann auch dem Vater unter. Es wird nicht gesagt, warum er das tut oder dass er es aus Liebe tut, aber ich glaube gesamtbiblisch, dass er es aus Liebe und Freude an seinem Vater tut. Paulus nennt aber den Zweck in Vers 28, damit Gott alles in allem ist. Also endgültig wird dann allen klar sein, dass Gott die ultimative Person dieses Universums ist, dass er in allen Belangen der Größte ist. Er ist das Superlativ aller Superlativen. Alles, was lebt, wird sich an ihm erfreuen und alles, was lebt, wird sich an ihm freuen und wird auch ihn ehren und erfreuen. Und das alles hat mit Jesus begonnen. Sein Tod und seine Auferstehung demonstrieren Gottes Macht und seine Liebe. Es ist seine Antwort auf unsere Sünde und unseren Tod. Und das nimmt uns nicht die Trauer und den Schmerz über Sünde und Tod. Tod und Sünde verbreiten immer noch Dunkelheit. Aber zu der Trauer kommt Hoffnung und kommt Trost, das kommt dazu. Und ich würde das gerne mit einer Geschichte verdeutlichen, die ich in den letzten Tagen gehört habe. Stefan Bitzer war 10 Jahre Pastor. Er investierte sich für Gott und andere Menschen. 2005 starb seine Mutter, 2007 verlor er seine Arbeit. 2008 wurde sein Vater todkrank und wenig später auch seine Frau. Beide starben innerhalb von 10 Tagen. Er blieb allein mit 4 Kindern zurück, alle unter 10 Jahren. Er sagte ehrlich zu Gott: Gott, was soll das? Er hörte auf zu beten und die Bibel zu lesen. Freunde schrieben ihm: Wir beten für dich. Er sagte: Könnt ihr gerne machen, bringt eh nichts. Viele versuchten zu trösten: Es wird alles gut werden, die Zeit heilt alle Wunden. Für ihn gab es nur 2 Wege: durchdrehen oder umbringen. Er ging zu einem befreundeten Pastoren. Seine Sprache war Sarkasmus. Du bist doch so ein super Frommer, hast einen direkten Draht nach oben. Erklär mir mal bitte, was das alles soll. Und dieser Freund sagte ihm 2 Dinge, die ihm tatsächlich halfen. Das erste: Stefan, ich kenne niemanden, dem es so dreckig geht wie dir. Ich kenne niemanden, dem es so dreckig geht wie dir. Er erkannte den Schrecken einfach an. Ließ ihn stehen, wischte ihn nicht weg. Und ich glaube, auch Gott tut das. Er sieht den Tod, er sieht die Sünde und er trauert darüber. Als Lazarus starb, da weinte Jesus. Und das, obwohl er ihn direkt danach wieder auferwecken würde. Das zweite, was der Freund sagte, war: Glaubst du, dass Gottes Verheißungen nicht mehr gelten, weil du sie gerade nicht erlebst? Und da wusste Stefan, jetzt gibt es nur rechts oder links. Er wollte Gott vertrauen. Er wollte kein Leben ohne Gott führen. Und Gott selbst schenkte ihm Frieden auf übernatürliche Weise. Das kann man nicht machen. Das kann nur Gott schenken. Und der Frieden überstieg seinen Verstand, wie es im Philipperbrief auch heißt. Für seinen Verstand gab es nur durchdrehen oder umbringen. Gottes Frieden war größer. Schrecklich war die Situation trotzdem, aber er erlebte 2 Wirklichkeiten, wie er es selbst beschreibt. Einerseits die Realität, dass seine Frau nicht mehr da ist. Das kann er nicht zu Ende denken und ist schrecklich wie nur irgendwas. Aber andererseits erlebte er in all dem einen unbegreiflichen Frieden. Er spürte Gottes Gegenwart, weil Jesus lebt. Und die Verheißungen Gottes gelten, auch wenn wir sie nicht immer erleben. Er bleibt Gott. Er sieht den Tod und er hat eine Antwort darauf gegeben. Weil Jesus auferstanden ist, können auch wir Zuversicht haben, selbst wenn alles andere dagegen zu sprechen scheint. Jesus lebt, mit ihm auch wir. Und trotzdem ist es so schwierig, Tod und Schmerz einfach auszuhalten, sich dieser Wirklichkeit zu stellen, das übersteigt unsere Kraft. Und ich weiß nicht, wie man es ertragen kann, ohne diese Hoffnung, die durch Jesu Auferstehung hinzukommt. Denn nur dadurch wissen wir, dass auch jeder, der zu Jesus gehört, einmal auferstehen wird zu einem Leben bei Gott. Jesus lebt, mit ihm auch wir. Mit ihm auch wir. Die Grundlage dafür ist das Evangelium. Daran hängt unser Christsein. Ohne Jesu Auferstehung gibt es kein Christsein. Nun aber ist Christus aus den Toten auferstanden. Und das ist Gottes Antwort auf unsere Sünde und unseren Tod. Ihm, dem dreieinigen Gott, sei Ehre und Dank von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lade uns ein, eine Zeit der Stille zu nehmen und lasst uns danach gemeinsam aufstehen und das Vaterunser beten. Lass uns aufstehen und zusammen das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich möchte euch noch unter den Segen Gottes stellen, den Gott uns zuspricht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche und wir hören noch ein Postludium.